Die Bedenken Ecevits waren jedoch sehr wohl begründet, denn die Konterguerilla beteiligte sich tatsächlich an inländischen Terrorismus. 1977 ereignete sich ein schreckliches Massaker. Während der Terrorjahre der 70er Jahre hatten die großen Gewerkschaften der Türkei am traditionellen Tag der Arbeit am 1. Mai einen Protestmarsch zum größten Platz Istanbuls, dem Taksim-Platz, organisiert. 1976 hatten sich wegen des zunehmenden inländischen Terrors 100.000 Menschen zu einer friedlichen Demonstration versammelt. Und im Jahr 1977 waren mindestens 500.000 Menschen auf dem Platz versammelt. Der Schrecken begann gegen Sonnenuntergang, als Scharfschützen auf den Dächern der den Platz umgebenden Häuser auf die Rednertribüne feuerten. Die Menge geriet in Panik. 38 Menschen wurden getötet, Hunderte wurden verletzt. Das Schießen dauerte 20 Minuten lang, und dennoch schritten mehrere tausend anwesende Polizisten nicht dagegen ein. Der türkische CIA-Agent Hiram Abbas, der dem CIA-Mann Claridge näher stand als sein eigener Bruder, war während des Terroranschlags am 1. Mai persönlich anwesend. Das Hotel International, von dem aus die Schüsse abgefeuert wurden, gehörte dem Unternehmen ITT, das bereits 1973 in die Finanzierung des Staatsstreichs gegen den Präsidenten Allende in Chile verwickelt war und mit der CIA auf gutem Fuß stand. 3 Tage vor dem 1. Mai wurde das Hotel von Gästen geleert und es wurden keine Reservierungen akzeptiert. Am 1. Mai betrat eine Gruppe von Ausländern das Hotel. Nach dem Terroranschlag wurde das Hotel von einer anderen Hotelkette übernommen und der Name wurde in Marmara Hotel geändert. Während der folgenden Untersuchung verschwanden entscheidende Video- und Audioaufzeichnungen ganz plötzlich. Als Bülent Ecevit von dem Massaker hörte, ging er zu Präsident Fahri Korutürk und sagte ihm, er glaube, dass die Konterguerilla in den Terror verwickelt sei. Korutürk leitete meine Befürchtungen an den damaligen Premierminister Süleyman Demirel weiter, der Ecevit im Amt gefolgt war und, nachdem er die Nachricht gehört hatte, sehr aufgeregt reagierte, aber nicht in der Lage war, die Abteilung für spezielle Kriegsführung herauszufordern. Hinsichtlich der Konterguerilla blieb Ecevit wachsam. Einmal, auf einer Dinnerparty, sprach er mit einem hochrangigen Offizier des türkischen Militärs in der Osttürkei und erfuhr von ihm, dass er für die Abteilung für spezielle Kriegsführung gearbeitet hatte. Ecevit ergriff die Gelegenheit und sagte dem General, »Ich habe tiefes Misstrauen bezüglich der zivilen Ausweitung dieser Abteilung.« Der General versicherte ihm, »Die Zivilisten arbeiten sehr ehrlich, sehr loyal. Es gibt nichts, wovor man sich fürchten muss.« Ecevit blieb beharrlich. »Nehmen wir nur einmal an, rein hypothetisch, dass es möglich ist, dass einer dieser lebenslangen Patrioten zu einem späteren Zeitpunkt Chef der Partei Nationale Aktion, MHP, wird, die gerade in dieser Stadt in rechtsradikale Terroraktionen verwickelt ist.« »Ja, das ist der Fall«, antwortete der General. Dann fügte er hinzu, aber er ist ein sehr netter Mann. Durch Ecevit ermutigt, verfolgte der stellvertretende Staatsanwalt in Ankara, Dogan Öz, die Spur und untersuchte die Verbindungen zwischen Oberst Türks rechtsradikaler Partei MHP, der Konterguerilla Geheimarmee, der Abteilung für spezielle Kriegsführung und dem Terror, unter dem die Türkei in den 70er Jahren zu leiden hatte. In seinem Abschlussbericht sagte er, dass militärische und zivile Geheimdienste hinter all diesen Angelegenheiten steckten. Die Konterguerilla untersteht der Abteilung für spezielle Kriegsführung, Özel Harp Dairese. Außerdem war auch der nationale Geheimdienst MIT direkt in die Terroranschläge verwickelt, während all diese Aktivitäten von Mitgliedern und Kadern der MHP geführt werden. Der Staatsanwalt hatte das Geheimnis entdeckt und richtig beschrieben, wurde aber danach am 24. März 1978 ermordet. Sein Mörder, der graue Wolf Ibrahim Çiftçi, gestand das Verbrechen und führte die Juristen an der Nase herum, als er behauptete, er sei unfassbar. Tatsächlich hob das höchste Militärgericht das Urteil immer auf, wenn er von einem zivilen Gericht verurteilt wurde. Den Zivilgerichten blieb nichts anderes übrig, als zu Protokoll zu geben: Der Mord an Staatsanwalt Dogan Öz ist eine belegte Tatsache. Doch können wir gegen die Entscheidung des Militärgerichts keinen Einspruch erheben. Der Angeklagte wird freigelassen. Noch mehr als Schiffci zählte Abdullah Katli, ebenfalls ein Mitglied der Grauen Wölfe, in den 70er Jahren zu den berüchtigsten Konter-Guerillas. Er erlernte seine Kampfmethoden in Straßengangs, wurde bei den Grauen Wölfen zu einem brutalen Aggressor und agierte als Mitglied der Konter-Guerilla unter der Leitung der Abteilung für spezielle Kriegsführung. Nach dem Militärputsch von 1971 stieg Chatli schnell in der Hierarchie auf und 1978 stand er in der Hierarchie schon an zweiter Stelle. In diesem Jahr musste er aber in den Untergrund gehen, weil die Polizei ihn mit dem Mord an 7 linken Aktivisten in Verbindung gebracht hatte. Mit der Unterstützung anderer rechtsextremer Terroristen nahm Chatli Verbindung zum berüchtigten italienischen Rechtsterroristen Stefano Delle Chiaie auf und zusammen reisten sie nach Lateinamerika und in die Vereinigten Staaten. In enger Verbindung zu den Terrorakten in der Türkei und im Ausland pflegte Chatli ausgezeichnete Kontakte zur türkischen Elite. Am 3. November 1996 starb er bei einem Verkehrsunfall zusammen mit ranghohen Beamten des türkischen Staates. Ein weiterer gefürchteter grauer Wolf war Haluk Kirchi, der von seinen Kollegen nach dem Diktator von Uganda Idi Amin genannt wurde. Idi Amin hatte in den 70er Jahren Tausende von Menschen brutal töten lassen. Im Alter von 20 Jahren und als Student an der Universität von Ankara war Kirchi ein glühender Anhänger der antikommunistischen, pantürkischen Ideologie von Alparslan Türks. Am 8. Oktober 1978 führte er das Massaker von Bahçelievle aus, wobei er 7 Studenten der linken, jedoch nicht militanten türkischen Arbeiterpartei TIP exekutierte. Kirchi, der international wegen Massenmordes gesucht wurde, erinnerte sich später in seinen Memoiren an dieses Massaker. Ich ging hin, holte die beiden aus dem Auto und legte sie mit dem Gesicht nach unten auf den Boden. Dann feuerte ich jeweils 3 Kugeln in ihren Kopf. Dann gingen wir zurück in die Wohnung. Die anderen 5 lagen bewusstlos auf dem Boden. Erst versuchte ich, einen von ihnen mit einem Kabel zu erwürgen, doch das funktionierte nicht. Dann erstickte ich ihn mit einem Handtuch. Als Chatli, der Anführer der Grauen Wölfe, 1996 bei dem Unfall von Susurluk starb, waren Kirchi und eine Gruppe von Leibwächtern im Auto hinter Chatlis Mercedes. Als er Chatli schwer verletzt im Mercedes liegen sah, geriet Kirchi in Panik und rief eine Reihe führender grauer Wölfe an, bat sie um Hilfe und rief: »Der Chef ist schwer verwundet, er stirbt.« Doch es war vergeblich. Chatli starb und Kirchi übernahm die Führung der Grauen Wölfe. Ein weiteres berühmtes Mitglied der Grauen Wölfe und der Konter-Guerilla war Ali Akça. Akça wurde weltberühmt, als er am 13. Mai 1981 auf dem Petersplatz in Rom auf Papst Johannes Paul II. Schoss. Der Papst wurde schwer verwundet, aber er überlebte. Während seiner Studentenjahre in den späten 70er Jahren war Akça ein wohlbekannter militanter Faschist, der angeblich bei einer seiner wenigen gewalttätigen Aktionen, einem Angriff auf ein Wohnheim linker Studenten, 2 Studenten in die Beine schoss. Sein Ruf in terroristischen Kreisen war so fürchterlich, dass Linke ihn bei mehreren Gelegenheiten zu töten versuchten. Zusammen mit Chatli war Akça am 1. Februar 1979 auch an der Ermordung des bekannten türkischen Journalisten Abdi İpekçi, Chefredakteur der Zeitung Milliyet, beteiligt. İpekçi machte sich wegen des inländischen Terrors der türkischen Rechten und der Unterstützung durch die CIA große Sorgen. Angeblich hatte er den Chef der CIA-Niederlassung, Paul Henze, gedrängt, diese Gewalt zu stoppen. İpekçi gehörte zu den türkischen Journalisten, die ihr Leben aufs Spiel setzten, weil sie die dunkelsten Staatsgeheimnisse und die Wurzeln der Gewalt enthüllen wollten. Zu diesen zählte auch Ugur Mumcu. Im Verlauf seiner Folterung informierte man ihn: Wir sind die Konterguerilla. Nicht einmal der Präsident der Republik kann uns etwas anhaben. Doch Mumcu stellte die Konterguerilla in der Tageszeitung Cumhuriyet weiterhin bloß, worauf er 1993 durch eine Autobombe getötet wurde. Nach dem Attentat auf den Chefredakteur İpekçi wurde Akça festgenommen und er gestand das Verbrechen schnell ein. Als er dem Gericht drohte, die wirklich verantwortlichen Parteien zu nennen, war dieses Signal so eindeutig, dass es einer Gruppe grauer Wölfe am nächsten Tag gelang, Akça durch 8 Kontrollstellen aus einem Hochsicherheitsgefängnis zu schmuggeln. Nach seinem Attentat auf den Papst wurde er wieder inhaftiert. Bei seinen Aussagen im September 1985 in Rom enthüllte Çatlı, dass er Akça mit gefälschten Dokumenten ausgestattet und ihm die Pistole gegeben hatte, mit der Akça den Pontifex verwundete. Während die grauen Wölfe in der Folge des Attentats auf den Papst einer gründlichen Untersuchung unterzogen worden, wäre mit großer Wahrscheinlichkeit auch die türkische Stay-Behind-Konter-Guerilla aufgedeckt worden. Dies geschah aber nicht, da die CIA, um die Aufmerksamkeit zu zerstreuen, den russischen Geheimdienst KGB beschuldigte, die grauen Wölfe für diese Operation rekrutiert zu haben. Als Ecevit, der sich wegen der brutalen Operationen der türkischen Konterguerilla schon lange Sorgen machte, 1977 Premierminister wurde, beklagte er sich beim Stabschef der Armee, Kenan Evran. Während der Vorfälle in Kisildere, so behauptet man, sei die Abteilung für spezielle Kriegsführung eingesetzt worden. Ich sorge mich um diese zivile Organisation. Es gibt keine Möglichkeiten zu erfahren oder zu kontrollieren, was aus einem jungen Rekruten wird, nachdem er 20 Jahre lang in einer solchen Organisation gedient hat. Darauf antwortete Evran angeblich: Es gibt nichts, worüber sie sich sorgen sollten. Damit kommen wir zurecht. Danach erklärte Ecevit in der Öffentlichkeit, dass wir allen türkischen Streitkräften Respekt erweisen und sie bei ihrem Anliegen unterstützen, sich aus der Politik herauszuhalten. General Evran hatte die Kritik von Premierminister Ecevit nicht geschätzt. Der Militärputsch kam am 12. September 1980, als Evran die Macht ergriff, während die Allied Mobile Force der NATO ihr Manöver Anvil Express durchführte. Vor Gericht behauptete ein Rechtsextremist später ganz plausibel, dass die Massaker und der Terror der 70er Jahre eine Strategie gewesen seien, um das Land zu destabilisieren und Evran und die militärische Rechte an die Macht zu bringen. Die Massaker waren eine Provokation des MIT. Mit den Provokationen des MIT und der CIA wurde der Boden für den Putsch vom 12. September bereitet. Später wurde festgestellt, dass General Evran zur Zeit des Putsches der Abteilung für spezielle Kriegsführung vorstand und die Geheimarmee der Konterguerilla kommandierte. Als General Evran seinen Kampfanzug gegen einen zivilen Anzug tauschte und sich selbst zum Präsidenten der Türkei machte, wurden alle terroristischen Angriffe ganz plötzlich eingestellt. Als der Putsch in der Türkei stattfand, war Präsident Jimmy Carter gerade in der Oper. Als er davon hörte, rief er Paul Henze an, den ehemaligen Chef der CIA-Niederlassung in der Türkei, der Ankara kurz vor dem Putsch verlassen hatte, um in Washington Präsident Carters Sicherheitsberater der Abteilung Türkei in der CIA zu werden. Am Telefon erzählte Carter dem CIA-Mann Henze, was dieser schon lange wusste. Ihre Leute haben gerade einen Staatsstreich durchgeführt. Der Präsident hatte recht. Paul Henze hatte am Tag nach dem Putsch seinen Kollegen bei der CIA in Washington triumphierend erklärt: Unsere Jungs haben es geschafft. Nach den Aussagen des Konterguerilla-Experten Çelik war Henze der Chefarchitekt des Staatsstreichs vom 12. September 1980. Jahre später kommentierte Präsident Carter, dass sich die Türkei vor der Bewegung vom 12. September hinsichtlich ihrer Verteidigung in einer kritischen Situation befunden hatte. Nach der Intervention in Afghanistan und dem Sturz der iranischen Monarchie war die Stabilisierung in der Türkei eine Erleichterung für uns. Katars nationaler Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski unterstützte die Position von Henze. Während einer Diskussion im Nationalen Sicherheitsrat zur Situation im Iran, wo 1979 Khomeini die Macht übernommen hatte, brachte Brzezinski seine Meinung zum Ausdruck, dass für Brasilien und die Türkei eine Militärregierung die beste Lösung ist. Die internationale Presse berichtete am Tag nach dem Putsch, dass ein Sprecher des Außenministeriums in Washington bestätigt hat, dass die Vereinigten Staaten vor dem Staatsstreich der Militärs informiert wurden, dass diese die Macht übernehmen würden. Türkische Offiziere des Militärs erklärten, dass das türkische Militär nicht intervenieren würde, wenn sie nicht zuvor das Einverständnis Washingtons hätten. Zur Zeit des Militärputsches gab es in der Türkei etwa 1.700 Organisationen der Grauen Wölfe mit ungefähr 200.000 registrierten Mitgliedern und 1 Million Sympathisanten. Sie waren ein wertvolles Mittel für die Operationen im Rahmen der Strategie der Spannung in den 70er Jahren, die den Weg für den Putsch bereiteten. Nun stellten sie ein Sicherheitsrisiko dar und General Evran verbot die rechtsextreme Partei Nationale Aktion MHP, um seine Macht zu festigen, und verhaftete Oberst Türks und andere Mitglieder der MHP, wie auch viele Graue Wölfe. In der Anklageschrift gegen die MHP vom Mai 1981 warf die Militärregierung 220 Mitgliedern der MHP und ihren Partnerorganisationen die Verantwortung für 694 Morde vor. Trotz der Verhaftung blieb Oberst Türks sehr populär, und als er am 4. April 1997 in einem türkischen Krankenhaus an einem Herzversagen verstarb, kamen 1,5 Million Menschen zu seinem Begräbnis. Der islamische Premierminister Necmettin Erbakan erklärte, dass Türks die neuere Geschichte der Türkei weitgehend geprägt habe, dass er bis zu seinem Tod das politische Leben in der Türkei weitgehend gekennzeichnet hat und wegen seiner loyalen Dienste höchstes Lob verdient hat. Die Außenministerin Tansu Çiller erweiterte das Lob, als sie hinzufügte, dass Türks eine historische Persönlichkeit war. Er verdient einen besonderen Platz in unserer demokratischen Geschichte. Ich hatte zu ihm immer hervorragende Kontakte. Der ehemalige Polizeipräsident Kemal Yazıcıoğlu betonte: Mein Leitwolf, von dir habe ich alles gelernt. Nach zahlreichen Festnahmen füllten sich die türkischen Gefängnisse mit Terroristen der Grauen Wölfe, worauf Agenten des MIT ihre ehemaligen Waffenbrüder besuchten und ihnen ein attraktives Angebot machten. Die Entlassung aus dem Gefängnis und ein gesichertes Einkommen, wenn sie bereit wären, im Südosten der Türkei gegen die kurdische Minderheit zu kämpfen. Viele akzeptierten die Bedingung und begannen, die linksorientierte und militante kurdische PKK zu bekämpfen, die 1984 zu den Waffen gegriffen hatte, nachdem in den vorhergehenden Jahren Tausende von ihnen gefoltert worden waren. Als der Hass und die Gewalt auf beiden Seiten zunahmen, zog sich der Konflikt dahin. Angeblich war auch die türkische Stay-Behind-Konter-Guerilla in den Krieg verwickelt, der auf beiden Seiten insgesamt 25.000 Todesopfer forderte und Millionen von Kurden zur Umsiedlung zwang. Bei diesem Konflikt wurde Ankara mit Gewehren, Hubschraubern und Düsenjagdflugzeugen von den USA unterstützt. Die Familien der Opfer waren nicht erfreut, als der amerikanische Präsident Bill Clinton die Türkei wegen ihrer kulturellen Vielfalt als ein leuchtendes Beispiel für die Welt bezeichnete.